Ich werde Ihnen etwas über das Grünbuch zum Connected TV der Europäischen Kommission im Spannungsfeld zwischen kommerzieller und öffentlicher Kommunikation erzählen. Wir haben heute Morgen über das Grünbuch verschiedentlich gesprochen. Ich kann deshalb einige Folien sicherlich sehr kurz ansprechen oder übergehen, habe insgesamt aber 140 Folien vorbereitet, sodass das doch schon eine ziemliche Tortur wird und Herr Schröder schon zu Recht auf das 5-Minuten-Schild zeigt. Ganz kurz das Grünbuch, welche Aufgaben, Ziele, Erwartungen es verfolgt. Dann das erste Kernthema, mit dem ich mich befassen werde, das alte klassische Thema, inwieweit Medien ein privates Wirtschaftsgut sind. Das war das, was wir heute Morgen in erster Linie besprochen haben. Oder inwieweit es eher ein öffentliches Gut, ein Kulturgut im weiten Sinne ist. Für Ökonomen sicherlich eine wichtige Frage, weil aus ihr auch die Möglichkeiten und Restriktionen unterschiedlicher Finanzierungsmodelle abgeleitet werden können. Das wird man sich zunächst einmal anschauen mit Blick darauf, wie die klassischen Medien hier einzuordnen waren, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gab. Und man kann daraus dann auch Konsequenzen für die Finanzierung der Medien als einem Wirtschaftsgut oder einem Kulturgut in der digitalen Welt ableiten. Und das werde ich dann im vierten abschließenden Teil kurz versuchen. Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt, Wachstum, Schöpfung und Werte wurde schon gesagt. Es geht praktisch darum, dass jetzt auch die Europäische Kommission die Thematik, die wir heute Morgen behandelt haben, in die öffentliche Diskussion bringen möchte, im europäischen Raum und daraus Vorschläge dann auch erwartet für eine Neuordnung der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie, die ja, wie heute mehrmals schon angesprochen worden ist, sicherlich durch die Dynamik der Digitalisierung schon reformbedürftig ist. Angesprochen werden in diesem Grünbuch zwei Komplexe. Einmal der Komplex Wirtschaftswachstum und Innovation, zum anderen der Komplex kulturelle Vielfalt und Verbraucherinteressen. Insofern entspricht das schon dieser Grundteilung der Medien in Wirtschaftsgüter einerseits und Kulturgüter andererseits. Es werden verschiedene Einzelkomplexe angesprochen. Frau Michel hat sie schon erwähnt. Ich möchte mich im Folgenden konzentrieren auf den fünften Bereich, in dem die Frage nach der Finanzierung der audiovisuellen Medien, Abrufdienst im Wesentlichen, gestellt wird. Kommerzielle Kommunikation kann man dabei verstehen mit der Definition etwa des Telemediengesetzes als jede Form der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sonstigen Organisation oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk oder in einem freien Beruf ausübt. Man kann es aber noch weiter verstehen, auch als alle Medieninhalte, die letztlich dazu beitragen, dass die Bereitsteller oder die Anbieter damit Erlöse erzielen können. Öffentliche Kommunikation versteht man weit hier als die öffentliche Meinungsbildung unter Einbeziehung möglichst aller Mitglieder der Gesellschaft, die als Bestandteil und als Bedingung kollektiver Willensbildung einen wichtigen Beitrag zur Funktion und Leistungsfähigkeit der Gesellschaft beisteuern soll. Wie gesagt, das Thema behandelt die alte Frage, inwieweit und in welchem Umfang die Medien in der konvertierenden audiovisuellen Welt private Wirtschaftsgüter oder öffentliche Kulturgüter sind oder eben auch normativ betrachtet sein sollen. Und wie dieses Spannungsverhältnis durch die Finanzierung der Medien gesteuert werden kann. Nur ganz kurz nochmal als Hintergrund dazu einmal die schon angesprochene Unterscheidung zwischen Individualkommunikation und Massenkommunikation, die traditionell eben nicht oder wenig reguliert auf der einen Seite, hochreguliert auf der anderen Seite war. Dieses Zusammenwachsen von Individual- und Massenkommunikation durch die neuen Übertragungswege im Internet und auch, das ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenstellung, die im Abschlussbericht der Enquete-Kommission Internet und Digitalisierung zu finden ist, die Zuordnung verschiedener bestehender Kommunikationsformen zu diesen verschiedenen Mustern, also angefangen Individualkommunikation, One-to-One, One-to-Many, Many-to-One, Many-to-Many mit den unterschiedlichen Kommunikationsstrukturen und zusätzlich hier auch nochmal unterschieden zwischen Kommunikation zwischen den Bürgern, der Regierung oder dem Staat und dem kommerziellen Sektor. Und man sieht, es gibt schon für alle Formen in der Tat Beispiele. Und es wäre jetzt eine schöne Aufgabe, die aber heute sicherlich nicht gelöst werden kann, diese Modelle alle einmal durchzugehen. Auch auf die Frage, gibt es dafür schon geeignete Finanzierungsmodelle? Oder anders gefragt, sind die bestehenden Finanzierungsmodelle in der Lage, die Funktionen dieser jeweiligen Kommunikation auch zu erfüllen? Klar ist auch, dass bei der bestehenden Tradition hier die verschiedenen Kommunikationsarten unterschiedlich intensiv reguliert werden müssen und dass für die neuen, insbesondere Many-to-One, Many-to-Many Kommunikationsformen hier noch die größten Unsicherheiten bestehen. Zweiter Hintergrund ist die Unterscheidung zwischen analogem linearen Rundfunk auf der einen Seite, der Presse auf der anderen Seite. Interessanterweise haben wir ja da ganz unterschiedliche Regulierungsmodelle historisch in Deutschland und im Internet. Die unterschiedlichen Regulierungsintensitäten erklären sich, wenn ich mal auf die Erkenntnisse und die Sichtweise der Rechtswissenschaft abstelle, aus den unterschiedlichen Faktoren, die die gesellschaftliche Bedeutsamkeit der Medien bestimmen, insbesondere auf die Breitenwirkung, aber auch eine ganze Menge anderer Kriterien. Beispielsweise beim Rundfunk wurde auch immer die Aktualität und die Suggestivkraft als ein Argument für den hohen Regulierungsbedarf betrachtet. Und diesen Katalog von Kriterien müsste man jetzt auf die verschiedenen Mischformen, neu entstehenden Formen der Kommunikation im Internet anwenden. Das ist schwierig, weil man einmal auch die Gewichtung der verschiedenen Kriterien dabei festlegen müsste. Hier haben wir mal eine Zusammenstellung, die vor vielen Jahren mal von Herrn Schulz, Herrn Held und mir gemacht worden ist, die sicherlich heute ergänzt werden müsste über andere Kriterien und möglicherweise auch in der Gewichtung diskussionswürdig ist. Insgesamt kann man sagen, klar, analoger Rundfunk hoch reguliert, Presse gering reguliert, Internet noch gering reguliert, vermutlich auch in Zukunft nicht mit der Intensität der klassischen Medien reguliert und regulierbar. Aber hier muss gerade im Bereich der neuen Abrufdienste sicherlich noch über die Formen und die Intensität der Regulierung nachgedacht werden. Durch das Zusammenwachsen dieser Formen wird eine Schnittmenge entstehen, für die sich dann natürlich auch die Frage stellt, kann die einheitlich reguliert werden? Dieses Level Playing Field natürlich in bestimmten Bereichen ist das im Moment sehr unbefriedigend, wenn man, eben hat Frau Michels auch angesprochen, die hohe Regulierung der Werbung beispielsweise bei den Rundfunkveranstaltern mit den fehlenden Regulierungen, quantitativen Regulierungen im Internet vergleicht. Aber ich glaube auch, dass das Level Playing Field nicht dazu führt, dass hier alles dem geringen faktischen Regulierungsgrad der Online-Welt unterworfen wird, sondern dass man in beide Richtungen sich hier eine dienstspezifische Regulierung vornehmen muss. Letzter Hintergrund, die europäischen Rechtslagen. Wir hatten die Fernsehrichtlinie für den linearen Rundfunk, die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie mit der E-Commerce-Direktive, die eben für bestimmte Teile angewendet werden musste, bei denen man nicht redaktionell betreuten Rundfunk, linearen Rundfunk im Blick hatte, wo immer auch, das war sozusagen die Erfahrung von Frau Hieronymi im Europäischen Parlament, eine zu starke Regulierung, da die mit der Gefahr verbunden war, dass es dann als Dienstleistung, als E-Commerce eingestuft wird und noch weniger reguliert wird. Wir mussten deshalb beispielsweise die Werbung, die indirekte Werbung durch Product Placement, die in Deutschland eigentlich doch kritisch gesehen wurde, auf der europäischen Ebene akzeptieren. Und jetzt eben die Connected TV-Richtlinie oder die novellierte AVMD-Richtlinie, die ansteht, um diese neuen Formen auch noch angemessen in Zukunft regulieren zu können. Level Playing Field, ich habe es schon gesagt, ist sicherlich erforderlich, bedeutet aber nach meiner Einschätzung immer noch eine nicht für alle Formen audiovisueller Medien einheitliche Regulierungsdichte, sondern eine mit der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit oder Meinungsart und der Marktfähigkeit der verschiedenen Dienste abgestufte dienstspezifische Regulierungsdichte. Und das, wie gesagt, ist schwierig, weil man sich über die Kriterien für die Relevanz der verschiedenen Dienste nur sehr schwer verständigen kann. Letzte Hintergrundbemerkung wurde heute auch schon angesprochen, die enorme wirtschaftliche Bedeutung der audiovisuellen Medien. Die Wachstumszahlen in diesen Bereichen sind wesentlich höher als die durchschnittlichen Wachstumszahlen anderer Branchen. Das ist auch das, was die Europäische Kommission immer wieder betont im Zuge der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, insbesondere gegenüber der amerikanischen Wirtschaft. So viel zum Hintergrund. Ich möchte jetzt gerne zum ersten Kernthema kommen, die Medien als private Wirtschaftsgüter und öffentliche Kulturgüter. Medien werden nach unterschiedlichen Kriterien und nutzenstiftenden Merkmalen wahrgenommen. Für den Einzelnen sind andere Inhalte und Merkmale der Medien wichtig als individuell Nutzenstiftende als für die Gesellschaft. Wir können deshalb unterscheiden zwischen Medieninhalten, die einen, ich sag mal, Konsumentennutzen stiften, für jeden einzelnen Rezipienten, wo er auch bereit ist, dann individuell eine Zahlungsbereitschaft hat, Geld für ihn zu legen, und den kollektiven Nutzenformen der Medien, die eigentlich in der Rechtswissenschaft zumindest oder in der traditionellen Kommunikationswissenschaft im Vordergrund stehen, die Medien als die zentrale Institution für die freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung und öffentliche Kommunikation und Willensbildung. Diese Form des Nutzens würde man dann vielleicht als Bürgernutzen bezeichnen können. Die kommt jedem Bürger zu, egal ob er diese Inhalte selbst rezipiert oder nicht. Dann hätten wir zwei Formen von Nutzen. Hier links die Medieninhalte mit einem ausschließlich privaten Nutzen, Konsumentennutzen, rechts die mit einem ausschließlich öffentlichen Nutzen, Bürgernutzen. Wir wissen alle, dass es diese reinen Formen nicht gibt, sondern dass alle Medieninhalte sowohl eine Individualgutkomponente haben als auch eine Kollektivgutkomponente, aber dass das Mischungsverhältnis durchaus sich unterscheidet. Ja, auf der einen Seite haben wir beispielsweise die Telemedien der Negativliste des Rundfunkstaatsvertrages wie Routenplaner, Individualnutzenkomponenten, die dominieren da. Auf der anderen Seite haben wir politische Sendungen, Magazine, Wissenschaftssendungen, bei denen der Kollektivnutzen im Vordergrund steht, die auch dann der Gesellschaft einen Nutzen stiften, wenn im Extrem niemand diese Sendung sich anschaut. Das ist ja auch der Gedanke, den Kirchhoff für die Rechtfertigung des Rundfunkbeitrags entfaltet hat. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stiftet auch einen Nutzen, wenn er Programme ausstrahlt, die niemand sich anschaut. Oder sagen wir mal zwei Leute. Ja, wenn das die zwei Richtigen sind, wenn es die Bundeskanzlerin ist und sonst jemand. Die Angebote im Internet, ich sage mal von WikiLeaks, irgendwelche langweiligen Datenkolonnen mit Unternehmen, die im Ausland ihre Steuergelder verstecken oder ihre zu versteuernden Gelder verstecken. Guckt so gut wie niemand. Können Sie kaum Geld mitverdienen, indem Sie das im Netz entgeltpflichtig anbieten, stiften aber einen enormen Nutzen, wenn 10 Leute in den Finanzämtern und 10 Leute in bestimmten Tageszeitungen dies in der Anschlusskommunikation thematisieren. Ja, das muss man, in dieser Extremform sind es in der Tat klassische öffentliche Güter, die die Medien hier bereitstellen. Ja, man spricht dann ja auch von einem unterschiedlichen Anteil an Private Value und Public Value. Und man könnte das auch mit allen Vorbehalten dann auf die Klassifikation bestimmter Formate oder Medieninhalte übertragen. Also auf der einen Seite die EU-Musik oder die Sportübertragung, wo die publizistische Relevanz doch sehr gering ist und der Konsumentennutzen dominiert. Auf der anderen Seite die sagen wir mal, experimentelle Kunst in bestimmten Bereichen, die also ganz geringe Einschaltquoten hat, aber aus gesellschaftlicher Sicht doch einen Public Value entfaltet. Wenn wir das mal mit der ökonomischen Theorie in Einklang zu verbinden versuchen und diese, naja, Unterscheidung von Gütern in der Vier-Felder-Tabelle, die jeden Wirtschaftsstudenten im ersten Semester nahegebracht wird, einordnen, ja, ich will das gar nicht hier vertiefen. Dann haben wir auf der einen Seite private Wirtschaftsgüter. Das sind die Güter, die ausschließbar sind, wo also nur derjenige den Nutzen empfangen kann, der bereit ist, dafür auch zu zahlen. Ausschließbarkeit, ein wichtiges Merkmal für die Marktfähigkeit. Und auf der anderen Seite öffentliche Güter als nicht ausschließbare Güter, die eben, wie gesagt, beispielsweise bei den Medien jedem einen Nutzen bringen, auch wenn er nicht dafür bezahlt und wenn er aufgrund seiner individuellen Rationalität dann auch nicht bereit ist, dafür zu zahlen, weil er eben weiß, die Journalisten, die werden das schon aufgreifen und die Verwaltung und Regierung wird das aufgreifen und das ist ein wichtiges Gut, was der Herr Leyendecker da in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder wo immer publiziert und das brauchen wir. Das brauchen wir nicht zu kaufen. Ja? Marktliche Bereitstellung möglich, weil Entgelte durchgesetzt werden. Marktliche Bereitstellung nicht möglich, weil Entgelte nicht durchgesetzt werden können. Das ist die einfache Sicht der Ökonomen, die leider, die hat ja einen gewissen Appeal, weil sie so einfach verständlich ist, aber die ist leider übervereinfacht. Und es stellt sich die Frage, warum funktionierte denn die öffentliche Meinungsbildung durch die Medien bisher, wenn es in der Tat nur um von dieser einfachen Unterscheidung zwischen öffentlichen, nicht ausschließbaren Medieninhalten und privaten, ausschließbaren Medieninhalten abhängen sollte. Da muss ich mal ganz bei Null anfangen, um das zu erklären, bei den Bienen. Wir haben hier ein Geschäftsmodell für Bienen, die also hier eine Wertschöpfungskette entwickeln und dann am Ende Honig produzieren. Der Honig wird als marktfähiges Gut entsprechend der individuellen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten nachgefragt und bezahlt über den Markt. Es fällt aber auch gleichzeitig mit dieser Aktivität der Blütenstaubsammlung der Bienen ein öffentliches Gut an, weil die Bienen nämlich auch Wildgewächse bestäuben und damit auch Nutzpflanzen bestäuben, damit externe positive Effekte auslösen. Das ist das alte Kohl-Beispiel. Der Imker, der gern gesehen wird von einem Apfelbauern oder einem Obstbauern, weil er dann die Bestäubung der Blüten damit sichergestellt hat. Und es führt natürlich auch dazu, dass die Autopoiesis, um das mal mit Habermas auszudrücken, des gesamten Systems dadurch sichergestellt wird. Das führt in der Summe eben zu einer Wertkette, die an der Marktkette, an dem ausschließbaren Teil vorbei, zu einem die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Wirtschaft und Natur erhöht, damit auch einen mittelbaren Nutzen für alle Mitglieder der Gesellschaft stiftet und damit auch wiederum letztlich in dem Umfang, in dem jeder von der Leistungsfähigkeit Gesellschaft profitiert, jeden Einzelnen, den Nutzen jedes Einzelnen erhöht. Ja, nicht, das ist der ausschließbare Teil, der nur in der Lage ist, die Bereitstellung des privaten Gutes Honig über den Markt zu finanzieren. Das ist der nicht ausschließbare Teil, der aber in diesem Fall auch funktioniert. Sie werden sich nicht wundern, dass ich das Modell jetzt auf Journalismus übertrage. Da haben wir praktisch die analoge Argumentation. Durch die Bereitstellung journalistischer Inhalte werden auf der einen Seite Inhalte, die den einzelnen Rezipienten interessieren und wo er eine Zahlungsbereitschaft hat, über den Markt finanziert werden können. Es werden aber die öffentlichen Inhalte nicht über den Markt finanziert. Jetzt stellt sich weiterhin die Frage, wie kommt es denn dazu, dass doch öffentliche Inhalte dann bereitgestellt werden? Dafür gibt es zwei Erklärungen. Der eine ist, dass neben der Finanzierung über individuelle Erlöse auch ausschließbare Komplementärgüter zur Finanzierung herangezogen werden können. Komplizierter ökonomischer Begriff. In der Praxis, Sie können Werbezeiten ausschließen, können da am Markt Mittel vereinnahmen. Sie können Aufmerksamkeit verkaufen für den Verkauf von Gütern oder Sie können als Komplementärgut beispielsweise auch die Trägermedien verkaufen. Ja, die sind ja ausschließbar. Eine Zeitung haben die Inhalte, sind nicht ausschließbar, aber das materielle Trägermedium, das Druckexemplar oder auch eine CD, können Sie verkaufen und da können Sie die Marktfinanzierung mit absichern, die Ihnen dann auch eine indirekte Finanzierung für die öffentlichen Gutsinhalte erlaubt. Trägermedien, Aufmerksamkeit, sonstige private ausschließbare Güter. Damit können Sie öffentliche Güter zum Teil querfinanzieren. Das führte dazu, dass in der Vergangenheit die Medien eben private und öffentliche Güter waren. Über diese Schiene verbreitern Sie den indirekten Kanal und steigern die öffentliche Meinungsbildung. Sie müssen sich aber auch darüber klar sein, dass die private Zahlungsbereitschaft in dem Umfang, in dem der Rezipient auch was bekommt, was er eigentlich nicht nachfragt, individuell die private Zahlungsbereitschaft fällt. Man sieht es ja an Anbietern, die zu viel Werbung einblenden, die verlieren gegenüber Konkurrenten, die das nicht in dem Umfang tun, schon an Aufmerksamkeit und damit auch an Finanzierungspotenzial. Zweiter wichtiger Punkt, auf den Ökonomen selten zu sprechen kommen, ist intrinsische Motivation. Es wird auch was gemacht, was nicht Geld bringt. Das ist im Journalismus sicherlich ein wichtiges Thema. Ja, zwar müssen alle Journalisten sich irgendwie ein Auskommen schaffen, aber sie werden auch bestimmte Inhalte publizieren, wenn sie dafür nichts bekommen, oder sie werden auch darauf verzichten, bestimmte Sachen zu publizieren, obwohl sie da Geld für bekommen, wenn sie das mit ihren intrinsischen Motiven anders nicht vereinbaren können. Das war in der Vergangenheit auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Verleger fühlten sich eben nicht nur oder nicht in erster Linie als Unternehmer, sondern eben auch als verantwortlich für das Gemeinwohl, für die öffentliche Meinungsbildung und haben deshalb nicht nur nach den Gesetzen des Marktes ihre Geschäftspolitik betrieben und die Journalisten, die da gearbeitet haben, ebenfalls nicht. So, man kann dann also, wenn man das so betrachtet, die Inhalte jeweils mit meinungsbildenden Inhalten, die keinen Marktwert haben, verknüpfen. Beispielsweise in der Sportberichterstattung, das machte ja immer gerne auch und macht immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, beispielsweise bei der Tour de France, da wird dann noch was dazu an Informationen angereichert, was mit dem Sportereignis selbst gar nichts zu tun hat, aber einen Public Value hat, Kombination im kognitiven Umfeld, beispielsweise bei Zeitungen und Zeitschriften werden eben bestimmte feuilletonistische oder Sportinhalte mit Hintergrundberichten und etwas Ähnlichem kombiniert oder auch im Bereich des zeitlichen Umfelds, wenn Sie beispielsweise an den Audience Flow denken. Ja, dadurch wird also jetzt auch aus intrinsischer Sicht dieser Kanal, der die öffentlichen Eigenschaften der Medien stärkt, erweitert. Die öffentliche Meinungsbildung wird durch die Verkopplung gestärkt, obwohl kein Markt da ist. Aber auch hier haben wir eine Konkurrenz zwischen der privaten Zahlungsbereitschaft und dem Bestreben, die öffentliche Meinungsbildung zu stärken. Die publizistischen Ziele stehen zum Teil in Konflikt mit den Erlöszielen. Und das geht auch nicht nur so, dass hier bestimmte Verkopplungen, die möglich wären, um die öffentliche Meinungsbildung zu stärken, nicht vorgenommen werden, sondern auch in der umgekehrten Richtung private Zahlungs- oder Inhalte, für die private Zahlungsbereitschaft besteht, werden mit Elementen angereichert, die die private Zahlungsbereitschaft noch erhöhen. Stichwort Personalisierung, Boulevardisierung, Dramatisierung, Trivialisierung, die aber dazu beitragen, dass die Eigenschaften und die Fähigkeit für die öffentliche Meinungsbildung dieser Medien doch eher geschwächt wird. Noch eine Randbemerkung: Die Möglichkeiten aus intrinsischer Sicht, hier meinungsbildende Inhalte mit privaten Inhalten zu verkoppeln, die sinken im Zeitablauf. Einmal durch die Kanal- und Anbietervielfalt, die dazu führt, dass hier die Rezipienten schneller wechseln können, wenn sie irgendetwas, was ihren Präferenzen nicht entspricht, bekommen. Und zum anderen auch die Segmentierung und die Entlinearisierung. Das sind alles Entwicklungen, auch im Zuge der Digitalisierung, die dazu führen, dass die intrinsischen Motive nicht mehr so durchschlagend sind und stärker gegen kommerzielle oder ertragswirtschaftliche Ziele aufgegeben werden. Ich könnte das jetzt noch auf die klassischen Medien übertragen. Man könnte daraus erklären, warum beispielsweise der Rundfunk zunächst als ein marktfähiges Gut mit einer Zwangsfinanzierung ausgestattet wurde. Und man könnte ebenso erklären, warum die Zeitungen zunächst als ein marktfähiges Gut betrachtet wurden, das sich aus Erlösen, aus dem Verkauf der Exemplare und aus Abonnements und Werbung finanzieren kann. Das wären also letztlich ökonomische Beiträge zu der Frage, warum die auch die Juristen befasst, warum denn hier zwei unterschiedliche Medien, Zeitungen und Rundfunk, so unterschiedlich behandelt werden, obwohl sie auch letztlich beide auch der öffentlichen Meinungsbildung dienen sollen. Das muss ich mir aus Zeitgründen jetzt alles ersparen und kann vielleicht hier noch kurz sagen: Was hier erkennbar ist aus der ökonomischen Theorie, ist einmal das herkömmliche Bild, dass die Inhalte die Art der Finanzierung bestimmen, aber umgekehrt auch die Ergiebigkeit der Finanzierungsformen die Inhalte mitbestimmt. Das heißt, die Art der Finanzierung und der Finanzierungsquellen, die man einem Medium zubilligt, bestimmt ganz maßgeblich auch die Inhalte, die da drin sich wiederfinden. Man sieht das, man kann das sehen beispielsweise, indem man den Anteil unterschiedlicher Inhalte zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern miteinander vergleicht. Da gibt es ja sehr viele Untersuchungen zu, die das immer zeigen. Das bestätigt das nur. Ganz zum Schluss und in Kürze die Konsequenzen, die sich hierfür ergeben für die Finanzierung der neuen Medien. Auch im Spannungsverhältnis zwischen kommerzieller und öffentlicher Kommunikation. Anders als beim Rundfunk, wo zunächst ja von einem einer Sondersituation ausgegangen wurde, weil eben der Finanzbedarf sehr hoch war, die Frequenzknappheit da war und keine Ausschließbarkeit möglich war, muss man bei den neuen Medien eine Sondersituation in diesem Sinne verneinen. Ja, eine Finanzierung ist durchaus möglich, obwohl es hier keine verkörperten Inhalte angeboten werden, weil durch die Verschlüsselung das Ausschlussprinzip angewendet werden kann und weil eben auch durch die Verkopplung mit Komplementärgütern, also Werbung, verschiedenste Formen von Werbung, eine indirekte Anwendung des Ausschlussprinzips für die neuen Medien möglich ist. Die Erlöse aus ausschließbaren Komplementärgütern beispielsweise jetzt auch durch Big Data gestärkt, indem sie eben Aufmerksamkeit auf bestimmte Produkte lenken, die für die Rezipienten besonders interessant sind, oder auf neue Transaktionsgeschäfte, die auch durch Big Data möglich werden. Die sind meiner Meinung nach ausreichend ergiebig. Es gibt auch wenige Stimmen, die hier aus der Sicht eine Zwangsfinanzierung oder eine weitere Erhöhung der Erlöspotenziale fordern. Anders als bei den Printmedien. Bei den Printmedien sieht es ja in der Hinsicht doch eher düster aus. Die Finanzierungsquellen werden weniger ergiebig, weil die Inhalteträger, die materiellen Inhalteträger zurückgedrängt werden gegenüber den Inhalten im Internet. Und sie werden auch deshalb weniger ergiebig, weil neue Medien bezüglich des Anzeigengeschäfts, auch des Werbegeschäfts, besser geeignet sind als die Presse. Und insofern brechen dort langfristig möglicherweise beide Finanzierungssäulen doch erheblich ein. Langfristig wird das auch für den Rundfunk, für den linearen Rundfunk absehbar sein. Die Möglichkeiten, dennoch die Finanzierungsquellen der neuen Medien zu steigern, sind da. Sie werden ja auch teilweise angesprochen im Grünbuch Connect TV. Ja, weitere Ausweitung des Umfangs der kommerziellen Kommunikation, neue Formen, auch versteckter kommerzieller Kommunikation, ja, Branded Content und ähnliche Sachen, wo der Verbraucher oder Rezipient überhaupt nicht mehr weiß, was ist überhaupt redaktionell oder journalistisch und was ist jetzt kommerzielle Kommunikation. Es können weitere Beschränkungen, schon bestehende Beschränkungen für die neuen Medien aufgelockert werden. Die Wirksamkeit kommerzieller Kommunikation könnte beispielsweise, was auch den Datenschutz betrifft, weiter gesteigert werden. Und letztlich aktuell auch die Frage, wie weit hier die Ausnahmeregelungen für audiovisuelle Medien aufgegeben werden sollen, die auch die Vermarktung natürlich dieser Medien erleichtern würde, wird im Moment auch diskutiert. Im Green Paper werden diese Optionen angesprochen mit Blick auf die Ziele Wirtschaftswachstum, Innovation und den internationalen Wettbewerb, vor allem mit den USA, erscheinen sie möglicherweise auch angeraten. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass die von der veränderten Finanzierungsstruktur ausgehenden Rückwirkungen auf die Medieninhalte, die Inhalte, die Bürger nutzen, stiften, steigt, schwächt, indem sie die Inhalte, die einen Konsumenten nutzen, stärken, befördert. Das ist das, was hier in der Folie eben schon angesprochen worden ist. Es geht letztlich doch um die Abwägung zwischen dem individuellen Nutzen als Wirtschaftsgut und dem gesellschaftlichen Nutzen als einem öffentlichen Gut. Und dabei muss natürlich auch hier der mittelbare individuelle Nutzen berücksichtigt werden, den die Medien als meinungsbildende Institution indirekt für jeden Einzelnen bringen. Natürlich ist eine Gesellschaft, die eine breite öffentliche Kommunikation über die Medien führt, auch in vielen Bereichen leistungsfähiger, und das kommt auch den Mitgliedern der Gesellschaft und Bürgern indirekt wieder zugute. Es wird auf den ersten Blick bei dieser Abwägung der beiden Nutzenarten vielleicht nicht deutlich, aber langfristig glaube ich, dass wir gerade jetzt mal auch, was die öffentliche Kommunikation betrifft, im Vergleich zu Ländern, die kommerzielle Kommunikation stärker zulassen oder in den Vordergrund stellen, gar nicht schlecht gefahren sind. In den USA beispielsweise hatten wir weniger Regulierung der kommerziellen Kommunikation. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, auch nicht für die neuen Medien. Wir müssen eher dafür sorgen, dass die neuen Medien auch stärker auf ihre Aufgabe als meinungsbildende Institution eingerichtet werden, vor allem dann, wenn man berücksichtigt, dass die klassischen Medien aufgrund der absehbaren Finanzierungsprobleme teilweise durch die neuen Medien entlastet werden müssen und dass eben die neuen Medien eine ganze Menge von strukturellen Vorteilen haben, die es auch nahelegen, dass man sich stärker dieser Medien für die öffentliche Kommunikation bedient. Vielen Dank.